esset nicht davon. Vom christlichen Satan über den islamischen Iblis bis hin zum zoroastrischen Angra Mainyu taucht die Idee eines singulären Wesens, das das Böse repräsentiert, als kulturelle Allgegenwart immer wieder in den Annalen der Menschheit auf. Eine gegnerische Kraft, die sich im Kontext bestimmter Traditionen und Gesellschaften auf einzigartige Weise als Archetyp manifestiert. Der hinduistische Ravana etwa, jener zehnköpfige Dämonenkönig, der die Göttin Sita entführte, auch er trägt die Züge des ewigen Widersachers, der Ordnung in Chaos verkehrt. 10 Köpfe und darin 10 Münder mit 10 verschiedenen Versprechen, die alle auf dasselbe hinauslaufen, die Grenze überschreiten, die nicht überschritten werden darf. Der Pakt mit dem Teufel ist die formalisierte Variante dieser Überschreitung. Wenn man so will, ist er die Vertragsform der Sünde, ihre juristische Kodifizierung. Was im Garten Eden noch eine spontane Geste war, der Griff nach der Frucht, wird hier zum Rechtsakt, komplett mit Gegenleistung, Bedingungen und Unterschrift. Die Geschichte kennt viele solche Pakte, dokumentiert und undokumentiert. Und 2 davon tauchen jetzt vor mir auf und liegen auf meinem Pult. Jenen, den Benediktinermönch Hermann im Jahr 1229 einging, und jenen, den Elizabeth Knapp im Jahre 1671 verweigerte. Wir wissen so viel über Elizabeth Knapp, die in Groton, Massachusetts lebte, weil die Schrift sie bewahrt hat. Reverend Samuel Willards akribische Aufzeichnungen machten sie unsterblich. Doch die Schrift, die sie für uns rettete, stand ihr selbst nicht zur Verfügung. Sie wusste nichts von jenem monumentalen Artefakt, das ihre Erfahrung hätte kontextualisieren können, dem Codex Gigas. Dieses kolossale Manuskript von 75 Kilogramm, angeblich in nur einer Nacht auf 160 Tierhäuten niedergeschrieben, existierte zu Elisabeths Zeit bereits seit über 400 Jahren. Es lag in einer Bibliothek, zugänglich nur für Gelehrte, für Mönche, für jene privilegierte Klasse von Menschen, die lesen konnten und durften. Welche Magd in Neuengland hätte je davon erfahren? Die Gelehrsamkeit war damals wie heute ein Privileg und Elisabeth besaß davon so wenig wie von allem anderen. Sie konnte nicht wissen, dass Jahrhunderte vor ihr ein Mönch einen Pakt mit demselben Widersacher geschlossen hatte, unter anderen Umständen, mit anderen Bedingungen, doch mit derselben fundamentalen Struktur, die Seele als Währung, das Unmögliche als Preis. Sie musste glauben, sie sei die Erste, die Einzige, schließlich die Verdammte. Im Jahr 1229 sitzt Hermann der Inclusius in seiner Zelle im Kloster Botlatschik. Die Wände sind frisch gemauert und der Geruch von Kalk mischt sich mit jenem anderen metaphysischen Geruch, dem der Endgültigkeit. Durch eine schmale Luke, kaum breiter als ein Gebetbuch, reicht man ihm 2x täglich Brot und Wasser, jene klassische Diät der Verdammten und Büßenden, als hätte sich die christliche Tradition nie von ihren asketischen Ursprüngen in der ägyptischen Wüste gelöst. Es ist wichtig zu verstehen, was man Hermann so vehement vorwarf, dass man ihm nach dem Leben trachtete. Die historischen Quellen schweigen darüber mit jener vielsagenden Stille, die mehr verrät als jedes Geständnis. Doch die Logik der Zeit legt nahe, ein Mönch wird nicht lebendig eingemauert für eine geringfügige Verfehlung. Die böhmischen Gassen, 3 Nächte vor seiner Einmauerung, hatten ihm jene Versuchung geboten, die seit Augustinus Bekenntnissen das Paradigma aller klösterlichen Sünden darstellt. Eine Frau, nennen wir sie eine Tochter Liliths, obwohl dieser Name selbst schon eine Überschreibung mesopotamischer Windgeister mit rabbinischen Legenden ist. Die ursprünglichen Lilithu, jene babylonischen Nachtdämonen, die durch die Wüste streiften und schlafende Männer heimsuchten, wurden in der jüdischen Tradition transformiert. Im Alphabet des Ben-Sira aus dem 8. oder 9. Jahrhundert wird Lilith zu Adams erster Frau, die sich weigerte, ihm untertan zu sein, aus dem Paradies floh und zur Dämonin wurde. Ihre Töchter, die Lilin, erbten ihre verführerische Macht. Die mittelalterliche christliche Tradition übernahm diese Figur und formte daraus den Inbegriff weiblicher sexueller Bedrohung. Eine Schichtung von Bedeutungen über Jahrtausende hinweg. Ein Text, der immer wieder überschrieben wurde, doch dessen ursprüngliche Bedeutung noch durchschimmert. Ihr Kupferhaar fiel erdig über ihre Schultern. Kupfer, jenes Metall der Ambivalenz. Im Buch Numeri befahl Gott Moses, eine Schlange aus Kupfer anzufertigen und sie an einer Stange in der Wüste aufzurichten, damit jeder, der von den giftigen Schlangen gebissen wurde und zu ihr aufblickte, geheilt würde. Die Schlange, Symbol der Versuchung seit dem Garten Eden, wurde hier zum Instrument der Erlösung, und die christliche Exegese erkannte darin eine Präfiguration Christi am Kreuz. Wieder eine Schlange, wieder eine Versuchung, doch diesmal mit der Verheißung der Heilung. Das Kupfer verbindet beides, die Verführung und die Rettung, das Gift und das Gegengift. In den böhmischen Gassen lockte sie ihn mit dieser unnennbaren Macht, vor der sich alle Männer zu allen Zeiten fürchteten. Nicht einmal, sondern dreimal. Jene heilige Zahl, die in der christlichen Numerologie zwischen Vollkommenheit und Verrat oszilliert. Beim ersten Mal hatte er sich gesagt, es sei nur ein Moment der Schwäche. Beim zweiten Mal log er sich vor, er könne danach mit doppelter Inbrunst beten. Beim dritten Mal wusste er, dass es keine Rückkehr mehr gab. Petrus verleugnete Christus dreimal, bevor der Hahn krähte. Hermann verließ dreimal das Kloster, bevor der Abt ihn zur Rechenschaft zog. Die Strafe war klar, lebendig eingemauert zu werden. Eine Inclusio, jene mittelalterliche Praxis, bei der ein Mönch oder eine Nonne freiwillig oder in Hermanns Fall unfreiwillig in einer Zelle eingeschlossen wurde, mit nur einer kleinen Öffnung zur Außenwelt. Manche blieben dort Jahrzehnte, bis zum Tod. Es war eine Form des lebendigen Begrabenseins, eine vorzeitige Bestattung bei vollem Bewusstsein. Doch Hermann, so erzählt die Legende, machte dem Abt einen Vorschlag. Einen verzweifelten, unmöglichen Vorschlag, geboren aus jener Mischung von Hybris und Todesangst, die den Menschen zu außergewöhnlichen Ideen treibt. Gebt mir eine Nacht, eine einzige Nacht. Ich werde ein Buch schreiben, das größte Buch, das je geschrieben wurde. Es wird die gesamte Heilige Schrift enthalten, medizinische Traktate, die Geschichte Böhmens, alles Wissen, das das Kloster ehren und für die Ewigkeit bewahren kann. Gelingt es mir, verschont mich. Scheitere ich, nehme ich die Einmauerung an. Der Abt, so müssen wir annehmen, betrachtete dies als Wahnsinn. Die Abschrift der Vulgata allein erfordert Jahre ununterbrochener Arbeit. Doch vielleicht erkannte er auch die pädagogische Dimension dieser Unmöglichkeit. Hermann würde scheitern, und in seinem Scheitern würde er die Grenzen menschlicher Fähigkeit erkennen, würde demütig werden, würde seine Hybris verlieren. Also stimmte der Abt zu. Hermann sitzt nun in seiner Zelle. Vor ihm liegen 160 Pergamentbögen aus Eselshaut, daneben Tintenfässer und Federkiele. Es sind noch 4 Stunden bis zum Morgengrauen. Die Aufgabe ist nicht nur schwierig, sie ist unmöglich. Was bedeutet es aber, etwas Unmögliches zu schaffen, wenn es doch unmöglich ist? Die Berechnung ist einfach. Ein durchschnittlicher mittelalterlicher Schreiber benötigt für die Abschrift der Vulgata allein etwa 5 Jahre ununterbrochener Arbeit. Fügt man die medizinischen Traktate, die Chroniken, die zusätzlichen Texte hinzu, multipliziert sich diese Zeit. Selbst wenn Hermann nicht schlafen, nicht essen, nicht pausieren würde, selbst dann wäre es unmöglich. Die menschliche Hand kann nur so schnell schreiben, die Feder kann nur so schnell über das Pergament gleiten. Es gibt physische Grenzen, die selbst der verzweifelte Wille nicht überschreiten kann. Es sei denn, man ruft jemanden, der nicht an diese Grenzen gebunden ist. Also flüstert Hermann. Erst nur ein Wort, dann einen Satz, dann den Namen, den auszusprechen verboten ist, doch dessen Verbot paradoxerweise seine Macht erst konstituiert. Lucifer, Morgenstern, Lichtbringer. Die 3 Namen sind nicht synonym, obwohl sie oft so behandelt werden. Lucifer ist der lateinische Name, der Lichtträger bedeutet und ursprünglich den Morgenstern bezeichnet, jenen Planeten, eigentlich Venus, der vor Sonnenaufgang am Himmel erscheint. Erst durch Jesaja 14,12 und dessen spätere christliche Interpretation wurde dieser Name mit dem gefallenen Engel identifiziert. Der Morgenstern selbst ist eine astronomische Realität, die zu einem theologischen Symbol wurde. Und Lichtbringer, welch paradoxer Name für den Fürsten der Finsternis. Doch liegt darin nicht die ganze Tragödie des Falls? Dass derjenige, der einst das Licht brachte, nun in ewiger Dunkelheit residiert? Ich rufe dich, sagt Hermann. Seine Stimme unstet. Man ruft den Teufel nicht leichtfertig. Die Grimoires, jene mittelalterlichen Zauberbücher, sind voll von Warnungen. Die Beschwörung muss präzise sein, der Schutzkreis korrekt gezeichnet, die Stunde astronomisch günstig. Doch Hermann hat keine Zeit für solche Vorsichtsmaßnahmen. Er hat 4 Stunden und jede Minute, die vergeht, bringt ihn näher an die Einmauerung. Gerufen hat wohl noch jeder, aber kam der Schwefelfürst denn auch? Die Kerzen flackern. Durch die Luke seiner Zelle kriecht ein Geruch, den Hermann nicht benennen kann. Halb Schwefel, die klassische olfaktorische Signatur des Teuflischen seit dem Mittelalter. Obwohl man sich fragen muss, warum der Teufel nach einem chemischen Element riechen sollte. Ein halbsüßer Verfall von verrottenden Blumen. Und der Teufel kommt. Die mittelalterliche Kunst liebte es, den Teufel als Monster darzustellen, gehörnt, geschwänzt, mit Krallen und Hufen. Doch diese Darstellungen sind mehr Projektion als Offenbarung. Wenn er wirklich erscheint, ist der Teufel weitaus subtiler. In einem schwarzen Gewand, gut gekleidet, tatsächlich elegant. Seine Hände scheinen zu viele Finger zu haben, eine subtile Deformation, die an die Unzuverlässigkeit der Wahrnehmung gemahnt. Oder sind es gar nicht zu viele Finger, sondern bewegen sie sich nur auf eine Weise, die das menschliche Auge nicht ganz erfassen kann? Seine Stimme klingt bereits wie das Kratzen einer Feder auf Pergament. »Warum rufst du mich?« sagt er. »Aber auch wenn es sich so anhört, ist es keine Frage.« »Ich muss schreiben«, sagt Hermann. »Das ganze Buch in dieser Nacht, sonst werde ich eingemauert.« »Und was gibst du mir dafür?« Hermann zögert nur einen Herzschlag lang. Die Dauer eines Zweifels ist nicht besonders lang. Was kann er geben? Er besitzt nichts. Kein Geld, kein Land, keine Macht. Alles, was er hat, ist bereits dem Kloster geweiht. Alles außer seiner Seele. Der Teufel lächelt. Und hier entfaltet sich die eigentliche Perfidie des Paktes, jene rhetorische Wendung, die alle teuflischen Verhandlungen charakterisiert. Deine Seele habe ich bereits. Du hast sie mir schon vor 3 Nächten gegeben, in jener Gasse, als du zum 3. Mal nicht umkehrtest und als eine Tochter der Lilith dich formte. Man erkennt hier die theologische Präzision. Die Sünde selbst ist bereits der Pakt. Die formale Unterschrift ist nur noch Bürokratie, eine nachträgliche Kodifizierung dessen, was bereits geschehen ist. Doch wenn der Teufel die Seele schon besitzt, warum dann überhaupt verhandeln? Die Antwort liegt in der Struktur der Verdammnis. Der Teufel besitzt die Seele nur potenziell, nicht aktuell. Hermann könnte noch bereuen, könnte beichten, könnte Buße tun. Der formale Pakt schließt diese Möglichkeit aus. Er macht die potenzielle Verdammnis beständig. Nein, fährt der Teufel fort. Ich verlange etwas anderes. Du wirst schreiben und deine Hand wird fliegen. Aber auf der letzten Seite wirst du mich porträtieren. Und jeder, der dieses Buch sieht, wird wissen, hier hat der Teufel selbst seine Spur hinterlassen. Die Eitelkeit des Teufels ist ein oft unterschätztes theologisches Problem. Warum sollte ein Wesen, das die Verneinung Gottes repräsentiert, ein Porträt von sich selbst verlangen? Die Antwort liegt in der Struktur der Repräsentation selbst. Das Bild ist Präsenz. Wer sich abbilden lässt, behauptet Existenz. Der Teufel will nicht nur Hermanns Seele, er will Sichtbarkeit, will Teil der Überlieferung werden, will in den Kanon der Geschichte eingehen. Es ist ein Akt der Selbstverewigung. Der Teufel, der das Nichts repräsentiert, strebt nach dem Sein. Hermanns Hand beginnt zu schreiben. Die Kalligraphie ist perfekt, einheitlich, unnatürlich präzise. Jene mechanische Perfektion, die menschliche Unvollkommenheit ausschließt. Wenn man die Seiten des Codex Gigas heute betrachtet, fällt einem sofort diese Einheitlichkeit auf. Über hunderte von Seiten hinweg bleibt die Handschrift identisch. Keine Ermüdung, keine Variation, keine Unsicherheit. Es ist, als hätte eine Maschine geschrieben, nicht ein Mensch. Oder als hätte eine Hand geschrieben, die nicht müde werden kann, weil sie von einer Kraft bewegt wird, die keine Grenzen kennt. Stunde um Stunde vergeht. Die lateinische Vulgata entsteht, Seite für Seite. Genesis, Exodus, Levitikus, die Psalmen, die Evangelien. Dazu medizinische Traktate über die Behandlung von Krankheiten, über die Wirkung von Kräutern, über die Humores, jene vier Säfte, die nach mittelalterlicher Auffassung den Körper regulieren, die böhmische Chronik, magische Formeln, kalendarische Berechnungen. Die schreibende Hand gehört nicht mehr ihm. Sie ist zu einem Instrument geworden, zu einem Werkzeug einer Intelligenz, die durch sie hindurch operiert. Hermann spürt es. Seine Finger bewegen sich, doch nicht er bewegt sie. Er ist nur noch das Medium, nicht mehr der Autor. Als der Morgen graut, und man beachte, der Hahn kräht tatsächlich, die biblische Struktur schließt sich. 160 riesige Tierhäute, beschrieben, illuminiert, perfekt. Auf der letzten Seite thront der Teufel selbst, grün, wie die Farbe der Verwesung, aber auch die Farbe des Frühlings, der Erneuerung. Gehörnt, wie die klassische Ikonografie, übernommen von Pan, vom Satyr, von den vorchristlichen Fruchtbarkeitsgöttern, mit Krallen und einem Grinsen. Eine gewisse Eitelkeit steckt in diesem Porträt. Der Teufel hat sich selbst so dargestellt, wie er gesehen werden möchte. Mächtig und furchteinflößend. Es ist kein schönes Porträt. Hermann blieb eingemauert, aber lebendig. Das ist der grausame Witz des Paktes. Er wurde nicht hingerichtet. Der Abt hielt sein Versprechen, doch die Inclusio blieb bestehen. Hermann hatte das Unmögliche vollbracht. Doch zu welchem Preis? Er würde die nächsten 40 Jahre in dieser Zelle verbringen, umgeben von den Seiten, die seine Hand schrieb, aber sein Geist nicht verstand. Ein lebender Kommentar zur Frage, was es bedeutet, Autor eines Textes zu sein, den man nicht verfasst hat. Jahrhunderte später, im Jahr 1671 in Groton, Massachusetts, steht Elizabeth Knapp mitten im Wald. Ihre Füße sind kaum bedeckt und schrundig von ihrem Marsch über Wurzeln und Steine. Die Bäume sind schwarze Formen, deren Äste nach dem Nachthimmel greifen. Beinahe hätte sie die kleine Sarah Williard getötet. Sie hatte sich im letzten Moment gewehrt, ihre eigenen Finger vom Griff des Messers gelöst, obwohl die andere Kraft in ihr schrie und zerrte und brüllte. Das Fast ist hier entscheidend. Es markiert jene Lücke zwischen Intention und Ausführung, in der sich die Möglichkeit der Freiheit verbirgt. Dennoch möchte ich ein Wort zur Verteidigung der jungen Magd hervorbringen, die dem örtlichen Reverend als Hausangestellte diente. Elizabeth Knapp besaß nichts außer ihrer Arbeitskraft. Ihre Existenz war eine endlose Wiederholung. Wasser holen, das Wasser ist immer dasselbe. Feuer schüren, das Feuer brennt immer gleich. Brot backen, das Brot schmeckt nach nichts. Den Boden kehren, der Staub kehrt immer wieder zurück. Die Phänomenologie der häuslichen Arbeit ist die Phänomenologie der Sisyphusarbeit. Man vollendet nie etwas. Man verschiebt nur temporär den Zustand des Chaos. Wie viele Jahre kann ein Leben so aussehen? 20? 30? Bis ihre Hände knorrig werden wie Wurzeln, ihre Haut wie alte Baumrinde und sie stirbt, ohne je ihren Namen in ein Buch geschrieben zu haben. Denn Mägde schreiben nicht. Mägde werden geschrieben. In Kirchenbüchern, in Lohnlisten, in den Randbemerkungen der Geschichte. Oder sie werden gar nicht geschrieben und verschwinden spurlos. Vielleicht war es ihre Gewöhnlichkeit, die sie ängstigte. Dabei hätte sie diese Eigenschaft als Segen auffassen sollen, denn die Gewöhnlichkeit ist eine Form der Unsichtbarkeit und Unsichtbarkeit kann Schutz bedeuten. Doch wer möchte schon unsichtbar sein? Wer möchte schon ein Leben führen, das keine Spuren hinterlässt? Manchmal, und hier spreche ich aus Kenntnis der Akten, der Dokumente, der Protokolle über Besessenheit und Hexerei, Manchmal mag es nur ein kleiner Gedanke sein, den der Teufel registriert, ein widerspenstiges Streben. Im Alter von 16 Jahren begann Elisabeth, Symptome zu zeigen. Zuerst waren es körperliche Schmerzen, die keine Ursache hatten oder deren Ursache nicht in der Materie lag, sondern in jener anderen Dimension, die wir das Symbolische nennen könnten, wenn wir Lacanianer wären, oder das Spirituelle, wenn wir Theologen wären. Stiche in den Eingeweiden, als würde jemand mit Nadeln nach ihr suchen, nach etwas in ihr, das gefunden werden wollte. Dann kamen die Krämpfe. Ihr Körper bog sich rückwärts, bis ihr Kopf fast ihre Fersen berührte. Eine Unmöglichkeit, eine Deformation, die an jene Holzschnitte erinnert, in denen die Körper der Besessenen sich grausam verdrehen. Die Familie des Reverends musste sie festhalten, während sie beteten. Ihre Wirbelsäule knackte dabei, doch sie brach nicht. Der Körper hatte eine Sprache gefunden, die nur Schmerz, aber keine Verletzung hinterließ. Am heftigsten erschrak sie, und hier müssen wir innehalten, denn dies ist der Kern der Sache, über die unnatürliche Stimme, die aus ihrer Kehle kam. Mitten beim Abendgebet, während der Reverend die Gnade sprach, öffnete sich ihr Mund. Eine tiefe, grollende Stimme, eine Männerstimme, rau wie Stein, brüllte Obszönitäten. Worte, die sie nie gehört hatte, und doch kamen sie aus ihr heraus wie Erbrochenes, wie etwas, das schon immer in ihr gewesen war und nun an die Oberfläche drängte. Die Kinder des Reverends begannen zu weinen. Seine Frau hielt sich die Ohren zu, doch Elisabeth konnte nichts tun. Ihr Mund gehörte nicht mehr ihr. Ihre Zunge war ein fremdes Tier geworden, das in ihrem Mund hauste und Worte sprach, die sie nicht verstand. Die Frage, ob diese Besessenheit real war oder psychosomatisch, ist für unsere Zwecke irrelevant. Die Dichotomie zwischen dem Psychischen und dem Dämonischen löst sich auf, wenn man bedenkt, dass beides Manifestationen einer Dissoziation sind, einer Spaltung des Selbst, bei der ein Teil als fremd, als äußerlich, als invasiv erlebt wird. Ob man diesen fremden Teil einen Dämon nennt oder ein dissoziatives Symptom, ändert nichts an der phänomenologischen Realität der Erfahrung. Er war ihr einige Monate zuvor in der Scheune erschienen, als sie Heu für die Pferde anrichten wollte. Zuerst war da nur eine Stimme im Zwielicht, jenem liminalen Moment zwischen Tag und Nacht, wenn die Dinge ihre festen Konturen verlieren. »Elisabeth, armes Kind, wie lange willst du noch auf Knien leben?« Sie drehte sich um. Da stand er, wieder einmal als gut gekleideter Gentleman. Ein Hut aus schwarzem Samt, Kleider aus feinem Tuch. Die Kleider eines Kaufmanns, eines Reisenden, eines Mannes, der Geld hat und Macht. Seine Augen glänzten, aber sie waren voller Tücke. »Ich kann dir geben, was sie dir verweigern«, sagte er, und seine Stimme war sanft und väterlich. Reichtum, Schönheit, die nicht altert, und vor allem Freiheit. Du musst nie wieder einen Eimer tragen, nie wieder vor ihnen knien. Du könntest sein wie sie, nein, besser als sie. Du könntest eine Dame sein, mit Kleidern aus Seide und Dienern, die dir gehorchen. Elisabeth, die noch nie Seide berührt hatte, deren Hände rau waren vom Waschen, deren Rücken schmerzte vom Wassertragen. Elisabeth hörte zu. Die Verführung liegt nicht im Angebot selbst, sondern darin, dass das Angebotene von dem spricht, was man sich selbst nicht einzugestehen wagt. Der Teufel ist, in diesem Sinne, ein Psychoanalytiker. Er bringt das Unbewusste zur Sprache. Was wollt ihr dafür?
Nur eine Unterschrift. In diesem Buch hier. Eine reine Formalität.
Er zog eine ledergebundene Klatte hervor. Das Buch fühlte sich warm an, als wäre es lebendig, als hätte es einen Puls. Die Seiten waren bedeckt mit einer Schrift, die sie freilich nicht entziffern konnte. Namen, Dutzende von Namen, in einer Sprache, die wie Feuer aussah, wie etwas, das sich selbst verzehrt. Dies war das berühmte Buch des Teufels, in dem die Namen aller Hexen verzeichnet sind. 20 Jahre später in Salem würden die Angeklagten bezichtigt werden, in eben diesem Buch unterschrieben zu haben. Es sind die berühmtesten Hexenprozesse der amerikanischen Geschichte, 19 Menschen wurden gehängt, eine Frau unter Steinen zu Tode gepresst, sehr viele wurden gefoltert. Es ist ein merkwürdiges Buch. Es existiert in unzähligen Zeugenaussagen zu Hexenprozessen, doch niemand hat es je physisch gesehen. Es ist ein Buch, das nur in Visionen erscheint, nur in Träumen, nur in jenen Momenten, wenn die Grenze zwischen Innen und Außen nicht mehr zu bestimmen ist.